Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zum neuesten Ausgabe.
Bisher hatten wir nur Zuhörer, oder?
Ach so, ich bin schon voll in der Fernsehwelt. Auch das ist ja auch ein kleines Thema am Schluss von unserer Sendung. Also nochmal, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zur neuesten Ausgabe von Computer Club 2. Ja,
auch von mir ein herzliches Willkommen und ich denke, wir haben wieder eine ganze Menge interessante Themen zusammengepackt.
Ich habe mich heute Morgen erschrocken, als ich die Nachricht gelesen habe, dass der Flug zur ISS so teuer geworden ist. Ich hatte schon gespart gehabt und habe denen noch nicht gesagt, wie viel Kilo sie eigentlich da transportieren müssen. Und jetzt wollen die 25 Millionen oder 30 Millionen dafür haben. Ist mir jetzt eigentlich zu teuer.
Also du auf der Erde bist mir lieber als das Glühbirnchen da oben im All.
Ja, denn von dort könnte ich auch wahrscheinlich die Homepage nicht machen, die jetzt ein neues Aussehen hat. Und wer das Ganze umgestaltet hat, das ist Michael Joost. Und er ist hier bei uns in der Leitung.
Ja, guten Morgen.
So, was gibt's denn Neues ab morgen, ne?
Ja, morgen soll es offiziell losgehen. Ja, neu. Es hat sich eine ganze Menge getan. Also die alte Homepage ist ja komplett überarbeitet. Das heißt, augenscheinlich sieht man erstmal ein komplett neues Layout. Es gibt neue Grafiken, eine komplett neue Navigationsstruktur. Ganz schön ist eine ganz neue Seitenbreite. Das heißt, auch hohe Auflösungen haben mal eine Chance, komplett bildschirmfüllend die Inhalte auf der Seite zu sehen.
Ja, bei mir sah nachher die alte Seite so ein bisschen so als so kleiner Streifen in der Mitte aus. Ja, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Inhalt gewünscht.
Richtig, ja, jetzt wird entsprechend gestreckt. Das heißt, man kann auch mal lange Artikel bildschirmfüllend lesen. Das ist also für das Auge schon ein bisschen angenehmer.
Ja, und für den Kopf. Man kann den Kopf hin und her drehen und richtig. Eine halbe Stunde den Kopf starr in die Mitte.
Genau, man kann sich mehrere Bildschirme nebeneinander dafür theoretisch hinstellen und hat natürlich eine deutliche Strukturierung auf der ganzen Seite, um auch mal entsprechende Themen wesentlich schneller und besser finden zu können.
Ja, also ich finde das Tollste, dass man jetzt auch suchen kann. Denn, richtig. Mittlerweile ist ja das Archiv so stark gewachsen, dass man das nicht mehr alles im Kopf haben kann.
Richtig, richtig. Das geht aber nicht nur auf Sendungsarchiv, sondern auch gleich auf die Neuigkeiten, die hier täglich in der Seite drin stehen. Man kann die Historie durchsuchen, die ist übrigens auch neu, dass man einfach mal sieht, wie ist dieser Computerclub eigentlich entstanden. Also da ist auch eine ganze Menge Info mit schönen, vielen alten Bildchen dabei, wo sich der Zuhörer einfach mal schlau machen kann, der Zuseher auf der Seite jetzt auch, was es da an Infos zu dem Thema gibt.
Und dann war immer so ein Wunsch gewesen, dass man so spontan mal seine Meinung wegschreiben konnte. Gibt es auch einen Bereich jetzt, der sich jetzt, ja, wie nennt der sich?
Ja, der nennt sich jetzt Gästebuch. Der ist dann später in der Seite ganz oben rechts auch zu finden, wo jetzt einfach mal die Leute direkt einfach sich eintragen können. Es ist nicht unbedingt zu einer Diskussion gedacht. Dafür gibt's ja das Forum. Das ist auch besser integriert in die Seite jetzt. Aber dass die Leute einfach mal ihren Kommentar ablassen können und vielleicht eine Kritik oder sowas zu der Sendung da einfach mal spontan loswerden.
Ja, bisher war es ja so, die mussten ja dann entweder bei mir oder bei Wolfgang Back ins Gästebuch privat reinschreiben. Und ich finde das schon gut, dass wir das jetzt einfach zusammengepackt haben und dass jemand, der da etwas liest oder etwas hört, auch gleich seine Meinung dazu äußern kann.
Richtig, es ist jetzt gebündelt im Prinzip an einem Ort und eigentlich an der richtigen Stelle an dieser Ecke.
Noch nicht ganz implementiert haben wir die neue Fernsehsendung. Falls es denn weitergehen soll, da müssen wir uns auch Gedanken machen, was wir damit machen, wie wir die einbinden, ob wir da eine eigene Seite machen oder eine eigene URL nicht, aber eine eigene Seite fürs Fernsehen wahrscheinlich.
Richtig. Wir werden die, denke ich, im ersten Schritt erstmal ganz normal in der Nähe der Sendung auch verlinken, was ein bisschen analog zu dieser Sendung ganz schön passt. Wir werden auf jeden Fall eine Umfrage anbieten, dass die Zuseher dieser Fernsehsendung hier über die Seite im Prinzip gleich abstimmen können, auf welchem Medium sie diese Sendung gesehen haben und vor allen Dingen auch gleich eine Benotung abgeben können, wie sie die Sendung eigentlich fanden.
Ja, also die Sendung wird ja im Kabel in Nordrhein-Westfalen nur ausgestrahlt, das nur in Anführungszeichen. Und dann gibt es die Sendung A als Livestream unter cc2.de und auch unter nrw.tv. Und kann dann im Internet angeschaut werden und kann dann auch noch über den Link als VOD, also als Video on Demand, noch später abgerufen werden, wenn man das die erste Sendung nicht so mitbekommen hat.
Richtig, genau. Und das verlinken wir entsprechend hier direkt in die Seite, dass die Zuschauer das im Prinzip direkt hier abrufen können.
Und Sie sollten das auch tun, wenn Sie die Sendung gesehen haben, denn wir bekommen noch keine Zahlen von NRW TV, also diese sogenannten GfK-Daten, die die Öffentlich-Rechtlichen und RTL und Sat.1
waren. Nein, also für mich waren die immer dubios und eher zweifelhaft, denn das mag vielleicht für die Masse Gültigkeit haben. Die Leute, die irgendwelche Herzschmerzserien jeden Tag sehen, okay. Aber für spezielle Sendungen, Technik, Wissenschaft, da sind die eher unterrepräsentiert gewesen bei der Auswahl und bei der Selektion dessen, was die Leute gesehen haben. Und die Zahlen haben nach meinem Dafürhalten nie gestimmt.
Ja, ich sage es immer gerne, dass eine Person in NRW, die den Computerclub immer geguckt hat, die dann in Urlaub fuhr oder es verschlafen hat, das war 1% weniger. Also das kann man eigentlich nicht als eine gute Umfrage bezeichnen.
Das heißt, wir hatten nur 5 Zuschauer damals.
Ja, okay. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zur Homepage. Für mich als der viel da reinschreibt, hat sich auch ein bisschen was geändert, aber das Ganze ist begreifbar. Wann ist die eigentlich freigeschaltet?
Also wir haben geplant, im Prinzip ab dem Dienstag am 24. am Jahrestag morgens um 6 Uhr die Umschaltung durchzuführen. Wenn denn nichts dazwischen kommt, wird es bei dem Termin auf jeden Fall bleiben, weil da so viel noch nicht los ist auf der Seite und entsprechend da eine kurze Abschaltung innerhalb weniger Sekunden oder ein Refresh da an der Stelle nicht schadet.
Gut, okay. Also was dazwischen kommen könnte, wir können es ja ruhig mal ansprechen, denn du stehst kurz davor, dass du Vater wirst und wahrscheinlich Vater eines Kindes wirst, was mit dem Computerclub 2 Geburtstag hat.
Das ist möglich, richtig. Das kommt im Prinzip jetzt ein Jahr zu spät, wenn ihr so wollt, aber im Prinzip stehe ich kurz davor und ich rechne jede Stunde damit, dass es jetzt auch in den Kreissaal geht. Und deshalb ist der ganze Plan etwas schwierig zu realisieren auf den Zeitpunkt genau, aber ich denke, wir werden es hinkriegen.
Ja klar, vielen Dank jetzt erstmal und wir werden uns noch öfter sprechen.
Alles Gute und viele Grüße an deine Frau.
Tschüss. Ja, danke euch. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Die Sendung besteht nicht nur aus der neuen Homepage, sondern wir haben noch andere Themen für Sie vorbereitet. Unter anderem geht es dabei um Vipri oder Vipri.
Ja, das ist also ein neuer Standard, der mit einer extrem wenig Leistung auskommt, also lange Batterielaufzeiten garantiert. Sprechen wir gleich drüber. Es geht noch um Datenarchivierung. Das, was viele auch als Selbstständige heute noch gar nicht durchführen, weil sie es vielleicht auch nicht können und dennoch müssen. Sonst stehen sie nämlich mit einem Bein, naja, vielleicht nicht im Gefängnis, aber doch beim Finanzamt ganz schön auf der schwarzen Tafel. Das wollen wir mal ansprechen, was da alles notwendig ist.
Peter Welchering werden wir per Telefon zuschalten und es geht um das ominöse Thema Handy abhören. Der Spiegel und andere Organe haben da jetzt herausgefunden, dass man Handys abhören kann.
Ist ja toll, hatten wir das nicht schon vor Monaten?
Ja, und dass man sogar ausgeschaltete Handys abhören kann. Auch das hatten wir schon vor Monaten gehabt. Also jetzt haben die es auch entdeckt und jetzt, nachdem die es entdeckt haben, ist das ein Thema.
Ja, natürlich. Und zuletzt wollen wir über unsere Fernsehsendung, die Sie am Morgen Nachmittag um 17 bis 18 Uhr in NRW TV sehen können, wenn Sie in NRW sind und Kabelanschluss haben, oder im Internet als Livestream. Und wenn es alles nicht klappt, dann können Sie sich später auch die Sendung herunterladen und dann gucken, wann auch immer Sie wollen. Darüber wollen wir sprechen. Wie war die Produktion? Wie sah es aus? Was waren das für Bedingungen? Was haben wir für einen Eindruck gehabt? Vorweg gesagt, war alles super.
Ja, nur wir können noch ein bisschen feilen an der Sendung, glaube ich. Wir hatten vielleicht ein bisschen zu viele Leute eingeladen, weil wir ganz sicher gehen wollten. So, Vipri, das könnte etwas sein, was man gut benutzen kann. Das könnte etwas sein, was uns helfen könnte. Denn das sind so kleine Helferlein, die sich so ähnlich wie Bluetooth benehmen, aber noch weniger Power verbrauchen. So gut wie gar nichts fast.
Also man spricht von einer Ultra-Low-Power-Lösung. Das ist also etwas, was mit Mikroampere auskommt, wo man also Batterien quasi monatelang verwenden kann mit einem dauernden Funkübertragung, Funkverbindung. Es ist ein Kurzstreckenfunk und dieser Kurzstreckenfunk, diese Technologie, die wird jetzt Bestandteil von Bluetooth.
Ursprünglich, ja, immerhin 10 Meter, ne? Spricht man von.
Ja gut, 10 Meter ist ja eine kurze Strecke, ja, muss man sagen. Wird Bestandteil von Bluetooth und damit kann man Bluetooth-Geräte noch viel, viel leistungssparender produzieren, als es bisher der Fall war. Vorgesehen war es ja mal einfach nur für Mobiltelefone ursprünglich. Mittlerweile hat man Bluetooth in vielen Bereichen und sogar die ganz normalen Standardsachen wie Thermometer, wie Uhren und Synchronisation, Türschlösser und ähnliche Sachen. All das wird jetzt mit einer batteriesparenden Lösung, wo eine Batterie über Jahre hinweg halten kann, umgesetzt werden.
Es soll ja dann auch so Twin-Chips geben, die also ein normales Bluetooth beinhalten und dann eben diese kleinen Satelliten zusätzlich dazu.
Ja.
Das soll kommen und es soll auch sehr, sehr kostengünstig sein.
Ja, über die Preise, da wird immer im Vorfeld spekuliert. Also man sagt, ein Chipsatz irgendwo um 1,20 Dollar herum, wenn größere Stückzahlen abgenommen werden. Interessant ist, dass alle Hersteller, egal wer das auch ist, Texas Instruments, Casio, Epson, ST Microelectronics, Nordic Semiconductor und so weiter, dass sie alle bei diesem Standard mitmachen. Das heißt also, es ist jetzt nicht eine Insellösung, die wir da haben. Und ich denke, wenn ich mir diese gesamte Technologie ansehe, nicht nur Wi-Fi, nicht nur Bluetooth, sondern auch andere wie Zigbee zum Beispiel, die im industriellen Bereich ja schon interessante Lösungen bieten, muss man sagen, das Kabel ist wirklich auf dem absteigenden Ast. Dadurch, dass die Leistung so gering ist, dass man mit einer kleinen Solarzelle, wie man sie vielleicht vom Taschenrechner kennt, jetzt auch Funkverbindungen dauerhaft aktivieren kann, wird das Kabel eigentlich viel zu teuer und diese Funkverbindung wird flexibler, einfacher und vor allen Dingen für dich wäre es ganz schön, Kopfhörer mit dieser neuen Technologie,
klar,
da würdest du nicht über das Kabel stolpern.
Ja. Weißt du eigentlich, was Vibri heißt?
Nee,
erzähl mal. Das kommt von von Wireless und Pri, so machen das ja die
Käse.
Leute. Bree. So machen das ja die Nokia-Leute ganz gerne, die den Blauzahn da auch nach einer historischen Figur benannt haben. Das ist ein Ort in der Fantasiesaga Herr der Ringe, an dem sich wichtige Wege kreuzen. Hoffentlich ist das neue Protokoll von Vibri besser als das Bluetooth-Protokoll am Anfang war, denn da klappte oftmals überhaupt nichts.
Ich denke schon, denn wenn man sich das ansieht, was die Ingenieurin da geleistet hat, das ist schon fantastisch. Das wäre vor 10 Jahren noch gar nicht in dieser Art denkbar gewesen. Und auch die Zukunft, Marktforschungsunternehmen wie ABI zum Beispiel, ABI Research, die prognostizieren Umsätze oder Marktvolumen für 2012 in Höhe von 432 Millionen US-Dollar. Man spricht da von über 800 Millionen Einheiten, die dann schon im Markt sein werden. Das heißt also eine Technik, die sich, wenn die Prognosen eintreffen, explosionsartig verbreiten wird. Wir werden überall drahtlose Kommunikation haben.
Okay, diese Vibri soll ja auch nicht einzeln stehen, sondern soll mit Bluetooth zusammen zu einer Kombination kommen. Also Bluetooth und Vibri, wann kann ich es denn kaufen?
Es wird wohl irgendwann Mitte des nächsten Jahres soweit sein, dass die ersten Produkte in den Markt kommen, denn der Standard ist noch nicht hundertprozentig klar. Der wird erst Anfang 2008 verabschiedet.
Und Zigbee? Das heißt also,
das kann man heute schon kaufen. Auch fertige Module kann man heute schon kaufen. Funktioniert wunderschön. Man hat eine USB oder eine serielle Schnittstelle, stopft das Modul da drauf und schon kann man ein Kabel ersetzen. Also das ist eine tolle Sache.
Ja, und dann der Name Zigbee, wenn wir schon von Vibri den Namen erklärt haben, das kommt also die BEE ist die Biene und die Biene fliegt ja manchmal zickzack. Also heißt es Zigbee.
Also ist das Zickzackfunk.
Zickezacke. Ja. So, wir gehen weiter in der Sendung und wir wollen etwas über das neue Gesetz erzählen von der Datenarchivierung.
Zum 01.01.2002 trat es bereits in Kraft. Alle Unternehmen, das ist vollkommen egal, ob es ein ganz, ganz kleines Ein-Mann-Unternehmen ist oder ein 100.000-Mann-Unternehmen, auch unabhängig von der Höhe des Umsatzes, jedes Unternehmen, welches EDV-gestützt arbeitet, das heißt, welches Buchhaltung, Fakturierung mittels EDV macht, ist verpflichtet, diese Daten zu archivieren. Nun ist es klar, wir mussten ja bisher auch unsere Geschäftsunterlagen zehn Jahre aufheben. Es scheint erstmal als logische Fortführung dessen, was bisher auch gang und gäbe war. Dahinter steht natürlich, dass das Finanzamt zukünftig, wenn ein Prüfer kommt, direkten Zugriff darauf haben will, auf diese Daten und dann natürlich auch analysieren will und neue Auswertungen machen will und so weiter.
Müssen die Daten in Papier da sein oder?
Nein, dürfen sie gar nicht, sondern sie müssen als Daten da sein und es muss sichergestellt sein, dass diese Daten auch unverändert sind.
Aber das Papier darf ich nicht wegwerfen, oder?
Nein, das Papier muss, alles was in Papierform da ist, muss nach wie vor aufgehoben werden. Die Problematik kommt aber ganz anders. Wir haben, wenn wir Programme benutzen, für Buchhaltung zum Beispiel, wird es bei vielen geschäftstüchtigen Unternehmen im Jahr ein- oder zweimal ein Update geben. Oft wird auch eine andere Datenbank-Engine eingesetzt. Oft wird auch das Datenbankformat geändert, weil man neue Felder hinzubringt und Änderungen reinbringt. Und dann muss man die alten Daten konvertieren, damit man sie weiter bearbeiten kann. Aber das Finanzamt verlangt, das Gesetz verlangt, dass die alten Daten aufgehoben werden. Wenn ich jetzt eine neue Version eines Programmes habe, was die alten Daten nicht mehr lesen kann, bevor sie nicht konvertiert sind, muss ich auch die alte Version des Programmes aufheben. So, das ist ja vielleicht noch möglich, denn man hat es ja irgendwann gekauft und es ist ja da. Aber jetzt kann es natürlich sein, wie es in den letzten Jahren immer war, dass ich zum Beispiel ein Betriebssystem-Update habe. Und das ist auch notwendig, weil eine neue Programmversion auch neue Funktionalitäten vom Betriebssystem verlangt.
Also 2000 nach XP oder jetzt XP nach Vista. Was muss ich dann da beachten?
Im Grunde genommen muss ich die Betriebssysteme, auf denen meine alten Programme laufen, die möglicherweise auf den neuen nicht mehr laufen, muss ich auch das Betriebssystem aufheben. Und jetzt kann es wiederum sein, dass nicht nur das Betriebssystem aufgehoben werden muss, sondern auch der Rechner. Wir wissen ja, dass Vista auf alten Rechnern gar nicht läuft. Wir müssen also möglicherweise auch, und alte Betriebssysteme laufen auch auf neuen Rechnern manchmal nicht. Wir müssten also im Grunde genommen alles, was wir haben, einfrieren. Jedes Mal, wenn eine neue Programmversion da ist, müssten wir letztendlich den Rechner in die Ecke stellen und aufheben für das Finanzamt. Also sicherlich jetzt etwas stark überzeichnet, aber im Grunde genommen so, dass jederzeit jeder Finanzbeamte bei einer Prüfung mit Hard- und Software, mit den damaligen Releases auf diese Daten zugreifen kann.
Also da steht dann ein 286er, ein 386er, ein 486er Rechner und dann steht da ein Pentium 1, ein Pentium 3, Pentium 4
Betriebssysteme da drauf.
Duo Pentium.
Ja, und was geschieht, wenn so ein Teil kaputt geht?
Ja, dann muss ich also ein eigenes Zimmer mir einrichten, wo ich die alte Hardware reinstelle.
Mindestens. So, und jetzt geschieht ja noch weiterhin, dass sich Preise ändern, dass sich der Artikelstamm ändert, dass alte Artikel gar nicht mehr da sind, dass Kunden nicht mehr da sind, die ich aus meinem Kundenstamm lösche. Aber das muss ich dennoch aufheben. Das heißt, ich muss auch die alten Datenversionen aufheben. Sicherlich eine Geschichte, die nahezu unendliche Formen annimmt. Und die Software, die ich heute verwende für meinen vielleicht kleinen Milchladen an der Ecke, die kann das in der Regel nicht. Es gibt kaum ein einfaches, preiswertes Softwarepaket, was in der Lage ist, die Daten so zu archivieren, dass ich später zu jedem Zeitpunkt wieder auf die ursprünglichen Daten zurückgreifen kann. Ich müsste also letztendlich sehr, sehr teure Software einkaufen von SAP oder ähnlichen. Das ist eigentlich gar nicht machbar, gar nicht darstellbar.
Wer denkt sich denn so etwas aus?
Ausgedacht hat sich das die Bundesregierung, die ja ein neues Gesetz beschlossen hat. Es gibt eine sehr, sehr positive Sache. Es gab eine kleine Anfrage der FDP im Bundestag, wie denn das nun aussehen würde, wenn ein Prüfer kommt und er hätte ja dann Zugriff auch auf sensible Daten, persönliche Daten möglicherweise auf diesen Rechner. Und da ist also dem Steuerpflichtigen gestattet, sich per Software oder Hardware Schranken einzubauen, dass der Prüfer da nicht darauf zugreifen kann, sondern nur auf diese Daten.
Und wie soll das der kleine Mann vom Milchladen diese Schranken einbauen?
Das muss er dann eben bezahlen. Etwas extrem finde ich schon, das was du eingangs sagtest, so etwas ausgedruckt, die ganzen Geschäftsvorgänge mit Rechnung und so weiter oder verfilmt auf Mikrofilm oder sowas, all das hat keine Gültigkeit. Man will die originalen Daten haben. Was geschieht, wenn es zu einem Datengrau kommt, wie bei der Bundeswehr, wo man da sehr leichtfertig dann alles vernichtet. Das ist hier also nicht der Fall. Da steht man dann schon mit einem Fuß im Gefängnis oder das Finanzamt schätzt dann und sagt, also hochgerechnet hast du jetzt so und so viel zu bezahlen. Was unterm Strich billiger ist, sich laufend neue Hardware und Software zu kaufen und die alte zu pflegen und die alten Rechner jährlich zu warten, damit sie auch weiter nach 10 Jahren immer noch funktionsfähig sind, was teilweise bei einem Schrott, den man heute kaufen kann, gar nicht möglich ist. Das muss man dann selbst entscheiden. Aber jeder ist dazu verpflichtet, das wollte ich nur mal sagen, weil es wirklich noch nicht so in der Breite bekannt ist. Jeder, der auch nebenberuflich selbstständig tätig ist und seine Rechnung im Computer schreibt, auch der ist dazu verpflichtet.
So, jetzt kommen wir zu einem ominösen Thema, ein Thema, was allerdings Realität ist. Ich begrüße Peter Welschering, er ist Fachjournalist, er ist im Moment in München und er hat eine kleine Pause bei seinen Veranstaltungen. Wir wollen das nutzen, um mal über dieses Thema zu reden. Was ist denn eigentlich mit diesen Handys los? Wir haben ja schon vor Monaten darüber berichtet, dass man sie abhören kann, auch im ausgeschalteten Zustand. Jetzt kommt der Spiegel und das wird ein großes Thema. Du hast das verfolgt, was da so passierte.
Ja, im Wesentlichen ist die Geschichte in dieser Woche bzw. Anfang vergangener Woche hochgekommen, weil ein Mitarbeiter des Bayerischen Landeskriminalamtes gegenüber einem Spiegelkollegen gesagt hat, naja, klar, Handys als Wanzen, die setzen wir ein. Neu ist das alles nicht, das gibt schon seit 1998 mindestens. Verglichen mit der relativ simplen Einsatzmöglichkeit, die es 1998 gab, da musste man nämlich so ein Handy wirklich präparieren und von Hand aus beispielsweise die Rufannahme auf automatisch stellen und gleichzeitig dafür sorgen, dass das Display nicht aufleuchtet und die Klingeltöne auch noch ausschalten, kann man das heute alles softwaregesteuert machen.
Damals musste man noch einen Lötkolben benutzen, oder?
Ja, zumindest brauchte man ein Wartungskabel, um die entsprechenden Programme ins Betriebssystem zu bekommen, oder aber man musste wirklich an dem Handy herumklicken, bis alle Einstellungen so eingestellt waren, dass man es als Wanze einsetzen konnte.
Mhm. Und heute geht das, wie du eben sagtest, softwaremäßig ganz einfach aus der Ferne heraus?
Aus der Ferne heraus. Heute sendet das Landeskriminalamt, das Bundeskriminalamt oder irgendein Geheimdienst eine sogenannte stille SMS. Stille SMS, das machen alle Provider, die wird normalerweise zu Wartungszwecken eingesetzt. Und an einer solchen stillen SMS beispielsweise hängen dann kleine Betriebssystemzusätze und die sorgen dann eben dafür, dass beispielsweise, wenn eine bestimmte Nummer anruft, das Handy in den Freischaltmodus geht und als Wanze agiert.
Das heißt, letztendlich ist das so eine Art Virus, die per stiller SMS, die also nicht angezeigt, nicht signalisiert wird, in das Betriebssystem des Mobiltelefons hineingebracht wird und anschließend verhält sich das Telefon so, wie es laut Programm sein soll. Das heißt, ich rufe an, habe eine bestimmte Absenderkennung und daraufhin fängt das Ding an, lustig sein Mikrofon einzuschalten, ohne dass ich etwas merke, wenn ich daneben sitze.
Das ist richtig. Allerdings, dieses Schädlingsprogramm ist eben in der Tat kein Virus, weil ein Virus, der pflanzt sich ja fort, der repliziert sich. In dem Fall werden ganz oft trojanische Pferde eingesetzt werden. Oder aber in dem Fall kommt es auch häufig bei der stillen SMS dazu, dass die entsprechenden Betriebssystemzusätze, also reine Betriebssystemprogramme für das Handy, direkt aufgespielt werden. Die Trojaner wiederum, die werden dann häufig per Infrarotschnittstelle oder via Bluetooth auf das Handy gespielt.
Das heißt, es gibt verschiedene Wege, wie man sowas erreichen kann. Jetzt ist es ja so, wenn ich so etwas machen will, dann muss das Mobiltelefon ja im Grunde genommen vom Hersteller aus schon dafür präpariert sein. Machen die Hersteller das absichtlich, damit unsere Geheimdienste uns belauschen können, oder sind das irgendwelche Testfunktionen, die man braucht, um das Gerät nach der Herstellung zu überprüfen?
Also die stille SMS, das ist ein ganz wichtiges Instrument für die gesamte Wartung. Könnten die Hersteller keine stille SMS verschicken, dann könnten sie überhaupt nicht mehr nachvollziehen, an welchen Orten, unter welchen Bedingungen hat das Netz denn welche Leistungsfähigkeit. Insofern machen die Hersteller das einfach mit der stillen SMS, damit sie ihr Mobilfunknetz auch garantieren können und die Betriebsfähigkeit garantieren können. Das Betriebssystem selber, da ist lange spekuliert worden, ob es da nicht irgendwelche geheimen Schnittstellen gibt. Bei allem, was ich so gesehen habe, sind das Betriebssystemzusätze, die man eben eigentlich an jedes Betriebssystem für mobile Devices, heißen die Dinge ja so schön, für Handys eben anhängen kann. Also da haben die Hersteller nicht mit Absicht irgendeine Schnittstelle eingebaut, sondern da sind dann einfach zusätzliche kleine Programme entwickelt worden und die werden eben an diese Betriebssysteme mit reingepasst.
ziemlich extrem, nahezu pervers empfinde ich ja die Tatsache, wie sie auch schon vor Monaten aus den USA bekannt wurde, dass ein solches Mobiltelefon selbst dann, wenn es ausgeschaltet ist, also wirklich ausgeschaltet ist, aber noch den Akku drin hat, aktiviert werden kann aus der Ferne. Wie kann sowas funktionieren?
Ja, ein Mobiltelefon, das wirklich ausgeschaltet ist, das kann nicht als Wanze eingesetzt werden. Was man aber macht, beispielsweise, ist, dass man einfach das Einschalten des Mobiltelefons von diesem reinen Knopf, den ich drücken muss normalerweise, verlagert. Also dieser Knopf sagt ja dem Betriebssystem eigentlich nur, fahr mal das System hoch. Und statt dass das Handy nun das Betriebssystem hochfährt, weil jemand auf den Einschaltknopf gedrückt hat, macht es das, wenn beispielsweise ein bestimmter Anruf oder eine bestimmte SMS kommt.
Dass das funktioniert, das lässt aber doch vermuten, dass man diese Funktion extra für solche Zwecke eingebaut hat, denn sonst braucht die keiner.
Doch, die braucht jedes Handy, damit sie überhaupt eingeschaltet werden kann.
Aber doch nicht geheim.
Ja, die ist ja nicht geheim. Das ist die normale Betriebssystemfunktion, die normalerweise auch nur abfragt, wird gerade der Einschaltknopf betätigt.
Aha. Aber ich sehe doch, wenn ich das als Wanze benutzen will, sehe ich doch gar nichts auf dem Bildschirm. Das bleibt da ausgeschaltet, obwohl es eingeschaltet ist.
Ja, was dann noch passiert ist in dieser stillen SMS, wenn das Handy als Wanze umprogrammiert werden soll, da wird dann eben nicht nur das Handy eingeschaltet, also der Einschaltbefehl gesendet, sondern da wird dann auch noch gesendet, halte das Display dunkel, wenn SMS oder Anrufe reinkommen, die nicht von dieser Nummer standen, weise sie ab oder schicke sie einfach ins Nirvana. Und da wird dann auch noch mitgesendet, aktiviere beispielsweise die Freisprecheinrichtung, damit wir alles mithören können.
Ja, also da liegt ja nun auch irgendwie die Lösung drin für ganz Vorsichtige. Wir haben eben über den Akku gesprochen. Wenn ich den natürlich rausnehme, ist das Ding tot.
Ja, wenn kein Akku im Handy ist, dann bekommt es keinen Strom. Und wenn das Betriebssystem keinen Strom hat, dann kann auch ein Betriebssystem nichts machen.
Man könnte ja einen kleinen Schalter außen dran bauen, wo man den Akku mit abschaltet.
Naja, dafür sind die Dinger zu klein und die werden ja noch hässlicher. Also, man kann nur sagen, Peter Welchering, schönen Dank für diese Informationen. Und jeder, der Angst hat, abgehört zu werden, möchte doch dann in Zukunft den Akku aus seinem Mobiltelefon herausnehmen.
Weißt du eigentlich, wie viele Leute damit schon gewanzt wurden?
Nee, ne? Da gibt's wilde Spekulationen. Also, man weiß, dass das FBI eine Zahl unter den fünfstelligen Bereich genannt hat.
Aha.
Aber fünf Stellen ist ja auch schon eine ganz schöne Menge.
Ja. Für ein Gehalt, ja.
Ja, vielen Dank und alles Gute nach München.
Ja, danke euch. Alles Gute nach Köln.
Danke, tschüss. Ja, damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende der Sendung angelangt und wir müssten jetzt nochmal darüber sprechen, über unsere Fernsehaktivität. Ja. Wir haben ja nun vergangene Woche Donnerstag unsere sogenannte Pilotsendung aufgezeichnet.
Aber keine Nullnummer diesmal.
NRW-TV, den Fehler wollten wir nicht nochmal machen.
Ja.
In Düsseldorf im Studio. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr überrascht. Wir haben dort nur mit jungen Leuten zu tun gehabt und mit welcher Professionalität und vor allen Dingen auch einem riesigen kreativen Potenzial, die da rangegangen sind, das war wirklich ja ein hervorragendes Gefühl, dort zu arbeiten.
Ja, und für uns war früher immer eine Stunde Sendung. Das war ein ganz schöner Happen. Diesmal war es eine Stunde Sendung und das haben wir eigentlich gar nicht gespürt so richtig, dass es doch eine Stunde lang war.
Nein, das konnte man nicht. Die Zeit verging sehr gut. Es sind keine Fehler passiert. Alle haben sich wirklich nach einer einmaligen...
Doch, ich bin einmal durch die Kamera gelaufen.
Wollte ich jetzt nicht sagen, aber von Seiten der Technik, Regie und Kameraleuten und Ton gab es überhaupt keine Probleme. Und das kannte ich also von früheren Sachen ein bisschen anders. Damit möchte ich niemanden auf die Füße treten. Aber die Arbeit war schön. Und wir haben dann anschließend nachmittags ja noch in einer anderen Sendung, die heißt Background, nicht Background, sondern Background.
Ich habe denen auf den Zahn gefühlt, ob sie die Rechte an der Sendung haben. Background, sowas.
Ja, mich wollte er schon ausladen, hat gesagt, das wäre seine Sendung, wenn die Background heißt. Aber die Jungs wollten nicht und auch die, muss ich sagen, die waren sehr locker drauf, sehr sachlich, sehr seriös. Also für mich war es ein großartiges Erlebnis. Wenn Fernsehen so gemacht werden kann und das sieht so aus, dann macht es viel mehr Spaß, als ich das von früher her in Erinnerung habe.
Ja, und jetzt wollen wir doch mal drüber reden, ob das Effenwell bei der einen Sendung bleibt oder ob es Effenwell weitergeht. Wir sind nämlich noch nicht so ganz schlüssig.
Das Problem ist ganz einfach die Finanzierung. Das kostet ja nun alles Geld. Auch wenn uns da in der WTV sehr, sehr großzügig entgegenkommt, aber auch von unserer Seite kostet sowas Geld. Die Vorbereitungen sind ganz schön, das ist schon immens. Und die ganze Arbeitszeit. Also im Grunde genommen brauchen wir Sponsoren oder Werbung, wenn wir Werbung generieren können im Umfeld unserer Sendung, dass unsere Kosten wieder reinkommen, vielleicht sogar mal was übrig bleibt, dann denke ich schon, dass der Spaßfaktor so hoch ist und auch der Wille so groß ist, dass wir es weitermachen.
Und alles haben wir ja schon probiert mit Spenden. Ach, Spenden, soll ich mal sagen, gibt's ja immer noch. Und mit Werbung und was weiß ich alles nur. Das ist alles sehr kurzfristig und läuft auch dann wieder aus irgendwie.
Aber es gibt einige, die von Anfang an spenden und heute immer noch spenden. Also muss man wirklich ganz ehrlich sagen, wirklich herzlichen Dank und Hochachtung davor für denjenigen, die wirklich spenden.
Wir haben auch ein oder zwei, die machen per Dauerüberweisung die GEZ-Gebühren für unseren Podcast. Die schauen scheinbar kein Fernsehen mehr. So, das war's für heute. Und ja, dann geht's weiter.
Ebüb.
Und Daumen hoch.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.